Catherine Gunn, Jan Hus, Anonymous, Margret Herbst, Joachim Wedler, Anonymous, Edward Snowden, Natalia Vasiljeva, Rui Pinto, Anonymous.
Die mussten letztendlich mich so in die Ecke drücken, dass ich den Vergleich annehme. So, ich habe einen schweren Nervenzusammenbruch hinter mir gehabt und war im Krankenhaus und habe dann den Vergleich angenommen. Der Richter hat unmissverständlich mir klar gemacht, Frau Heinisch, wenn Sie das jetzt hier nicht annehmen, dann können wir hier noch jahrelang prozessieren.
Diesen Polizeiinformanten zu treffen, vorher zu wissen, was für ein Risiko das für den Mann ist, zu sprechen, da sitzt jemand vor einem, ein Hühner von einem Mann, und schlottert vor Angst.
Und dann steht derjenige, der Anzeige erstattet hat, nachher als Verräter da oder als Kollegenschwein oder als Anschwärzer. Das Strafrecht, der Rechtsstaat, das ist das eine. Und Recht haben und Recht bekommen sind zweierlei Paar Schuhe, das wissen wir, das ist das andere.
Aufklärer unter Verdacht. Was Whistleblowern und investigativen Journalistinnen droht. Ein Feature von Charlie Kowalczyk.
Annie Marchand, Karl von Ossietzky, Hervé Falciani, Anonymous.
Das ist ja die große Herausforderung für mich als investigativer Journalist. Wie schütze ich meine Informanten?
So. Als ich Oliver Schröm treffe, ist er noch Chefredakteur des gemeinnützigen Recherchezentrums Korrektiv. Seit Ende 2019 arbeitet er aber wieder fürs NDR-Fernsehen, hauptsächlich für das Politmagazin Panorama. Korrektiv hat sich mit 30 bis 40 Beschäftigten auf aufwendige Recherchen spezialisiert. Zum Beispiel hat das investigative Netzwerk die sogenannten Cum-Ex-Geschäfte aufgedeckt. Es begann 2013 mit dem Anruf eines Insiders, der Oliver Schröm von diesem Steuerraub erzählte.
Bei Cum-Ex, da geht es um Aktiengeschäfte rund um den Dividendenstichtag. Da werden Aktien so geschickt hin und her getradet, dass man einen Überblick verliert, wem die Aktie eigentlich gehört. Da entsteht der Eindruck, dass eine Aktie mehrere Inhaber hat. Und jeder Inhaber gibt vor, er sei der einzige Inhaber. Also für eine Aktie wird Kapitalertragssteuer einmal eingezahlt, aber zwei, drei, viermal ausgezahlt. Deshalb ist Cum-Ex kein Steuerbetrug im klassischen Sinne, sondern durch diesen Aktientrick greift jemand aktiv in die Steuerkasse und stiehlt das Geld. Und zwar meines, ihres und das ihrer Zuhörer.
Es ist der größte Steuerbetrug in der Geschichte Europas. Banker, Anwälte und Reiche raubten mit Cum-Ex und ähnlichen steuergetriebenen Aktiengeschäften mehr als 55 Milliarden Euro aus den Staatskassen von 11 europäischen Staaten.
Wir hatten da interne E-Mails von diesen Gaunern, die da mal diskutiert haben, wie sie Schweden, Polen und was weiß ich was alles ausrauben können. Und uns trieb dann die Frage, war das nur eine Idee von diesen Kriminellen oder haben sie das auch in die Tat umgesetzt? Und irgendwann hatten wir ein Marktangebot von solchen Geschäften und da kam die Idee, wir können da quasi nur undercover den Beweis führen, dass es so weiterläuft. Und wir haben dann über Monate falsche Identitäten aufgebaut. Wir waren ein Milliardärsbruderpaar, die einfach 200 Millionen investieren wollten. Das klingt jetzt ein bisschen nach Slapstick, aber wir hatten eine Briefkastenfirma und die haben auch nicht extra gekauft, sondern die musste schon 10 Jahre am Markt sein. Die war auch schon mal in Cum-Ex-Geschäfte involviert.
Oliver Schröm schildert mir, wie ein früherer Vermögensverwalter ihn und Christian Salewski, der als investigativer Journalist beim NDR arbeitet, coachte, damit sie als Milliardärsbrüder glaubwürdig wirkten.
Und sind dann auf so ein Angebot eingegangen und da gab es dann ein Treffen in London mit so einem nicht unbekannten Dealer. Wir haben uns in höllisch teuren Hotelsuite getroffen, da kostete die Nacht 2.500 Euro. Das Ambiente musste ja auch stimmen. Wir waren Milliardäre und der Mann hatte 40 Minuten Zeit, uns diesen 200-Millionen-Deal zu verkaufen, uns die Papiere auf den Tisch zu legen. Ist auch alles passiert und wir haben das dadurch dokumentiert. Wir haben mit versteckter Kamera gearbeitet und haben auch den Ton aufgenommen, was in England erlaubt ist. Hätte ich jetzt 200 Millionen gehabt, hätten sich die 200 Millionen binnen 3 Monate extrem vermehrt und teilweise mit einer Rendite von 20% innerhalb von 3 Monaten.
2014 veröffentlichte Oliver Schröm und sein Team erstmals ihre Recherchen über die Cum-Ex-Geschäfte im Stern. An den Geschäften beteiligt war die Schweizer Privatbank Sarasin.
Aber es war auch klar, da ist kein Blumentopf für die Bank zu gewinnen, weil wir hatten schlicht und ergreifend die Dokumente, die das zeigten, was da gelaufen ist. Und plötzlich erfuhr ich, dass da Menschen in der Schweiz verhaftet wurden, die verdächtigt waren, meine Informanten zu sein. Wer mein Informant ist, weiß bis heute noch niemand. Und irgendwann erfuhr ich, dass auch gegen mich ermittelt wird, und zwar wegen Wirtschaftsspionage. Also man hat ja einfach den Spieß umgedreht, die Bank, die nachweislich geholfen hat, die deutsche Staatskasse mit auszurauben, also der Täter, hat irgendwie die Aufdecker angezeigt und die Staatsanwaltschaft hat also nicht die Täter verfolgt, obwohl die Bank auch angezeigt war, sondern hat gegen den Journalisten, gegen mutmaßliche Whistleblower, es ist schlicht und ergreifend nicht belegt, von wem ich oder andere die Unterlagen bekommen haben.
Oliver Schröm fährt erstmal nicht mehr in die Schweiz. Dass dort zuerst gegen mutmaßliche Whistleblower und gegen ihn juristisch vorgegangen wird und nicht gegen die Täter, macht ihn fassungslos.
Mir wird vorgeworfen, dass ich mit 3.000 Euro einen Bankmitarbeiter angestiftet haben soll, mir Informationen zu geben. Und bei dem Bankmitarbeiter handelt es sich um einen früheren Compliance-Chef einer bekannten Schweizer Privatbank. Ich glaube, der hat ein Jahresgehalt von 250.000 Schweizer Franken. Wenn man so jemand mit 3.000 Euro zu irgendwas anstiften soll, ist mir jetzt ein bisschen schleierhaft, aber es wird mir vorgeworfen, ihm auch. Und er ist auch in der Schweiz deswegen verurteilt worden. Es geht zurück auf meine erste Geschichte mit meinem Team im Jahr 2014 im Stern, wo wir gerade diese Cum-Ex-Machenschaften dieser Schweizer Bank aufgedeckt haben, wo namhafte deutsche Multimillionäre investiert haben.
2018 bat die Züricher Staatsanwaltschaft die Hamburger Staatsanwaltschaft, das Verfahren zu übernehmen. Jetzt warf man Schröm nicht mehr Wirtschaftsspionage vor, sondern Anstiftung zum Verrat von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen. Eigentlich absurde Ermittlungen, aber mit bedrohlichen Konsequenzen.
Wenn ein Staatsanwalt gegen einen Journalist ermittelt, steht ihm das ganze Instrumentarium zur Verfügung. Theoretisch kann er durchsuchen, sie abhören lassen, was weiß der Teufel. Das ist mein privates Umfeld betroffen, das ist aber auch meine Redaktion betroffen. Da müssen wir auch über das Redaktionsgeheimnis reden. Also das ist kein Spaß und vor allen Dingen sehr, sehr teuer, weil sie haben ja Anwaltskosten. Und dann zieht sich so ein Ding über Monate oder in dem Fall geht es jetzt seit 2014, also seit 5 Jahren bald. Es ist schon etwas verrückt.
Doch es regte sich Protest gegen die Ermittlungen. Mehr als 26.000 Menschen unterschrieben binnen weniger Tage einen öffentlichen Brief an die damalige Justizministerin Katharina Barley und Finanzminister Olaf Scholz und erklärten sich mit Oliver Schröm solidarisch. Die Pressefreiheit gilt als einer der Grundpfeiler der Demokratie. Die Presse als vierte Macht im Staat mit Wächterfunktion. Obwohl Informantinnen und Journalisten zur Aufklärung von Missständen oder gar Verbrechen beitragen, verweigert man ihnen häufig die Anerkennung. Als 2011 der Deutsche Bundestag über den Informantenschutz in Betrieben debattierte, unterstellte der langjährige CDU-CSU-Fraktionsvorsitzende Volker Kauder in einem Zwischenruf den Hinweisgebern Blockwart-Mentalität. Ich frage mich, warum eigentlich?
Der erste Grund dürfte deutschlandspezifisch sein. Denn natürlich ist in einem Land, wo es eine Gestapo gegeben hat und eine Stasi, ein Misstrauen gewachsen gegen jede Art von Weitergabe von internen Informationen. Deswegen werden Whistleblower eben nach wie vor häufig als Denunzianten bezeichnet.
Annegret Falter ist Vorsitzende des Whistleblower-Netzwerks.
Aber der zweite Grund, den ich sehe, der ist natürlich, glaube ich, in allen, zumindest westlichen Gesellschaften anzutreffen, dass die Arbeitgeber den Erstzugriff auf die Information haben wollen, denn sie wollen die Information geheim halten. Und da zeigt sich immer wieder eine gewisse Unterstellung von Schädigungsabsicht, die ja nicht logisch ist. Ein Mitarbeiter im Betrieb will ja in der Regel, dass es dem Betrieb, in dem er arbeitet, gut geht, dass die Arbeitsplätze gesichert sind.
Gepanschte Krebsmedikamente in der Apotheke, Steueroasen, Doping im Gewichtheber-Weltverband, Ekelfleisch in Wurst und Döner, BSE-Skandal, weltweite Überwachungs- und Spionagepraxis von Geheimdiensten, Machenschaften im Deutschen Fußballverband und im Weltfußballverband FIFA. Die Liste ist lang. Ohne Whistleblower wäre all dies nie aufgedeckt worden.
Ich halte es für einen wesentlichen Bestandteil unseres freien Journalismus, weil es natürlich Vorgänge gibt, die für andere hinreichend unangenehm sind oder entweder moralisch oder sogar strafrechtlich relevant sind, die natürlich nicht freiwillig öffentlich gemacht werden.
Martin Rabanus, Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion für Kultur und Medien.
Insofern muss es die Möglichkeit geben, für den Journalismus hier aufzuklären, zu recherchieren. Ja, und wie soll denn ein Skandal aufgedeckt werden, wenn nicht ein mutiger Mensch bereit ist, der davon weiß, dieses auch öffentlich zu machen? Also brauchen wir auch diejenigen, die die Informationen über schmutzige, strafrechtlich relevante oder moralisch relevante Sachverhalte deutlich machen.
. 2018 eröffnete nicht nur die Staatsanwaltschaft Hamburg ein Verfahren gegen Oliver Schröm. Im selben Jahr legte auch die damalige Justizministerin Katharina Barley einen Gesetzentwurf zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen vor. Damit sollte eine entsprechende Richtlinie der EU aus dem Jahr 2016 umgesetzt werden.
Wenn da die Umsetzung durchgegangen wäre, hätten die Whistleblower und wir Journalisten nichts zu lachen gehabt, weil das war neu, dass gegen Journalist mit dem Strafrecht vorgegangen wird. Und zwar nicht mit dem Strafrecht, sondern mit diesem Geschäftsgeheimnisparagrafen. Weil ich stehe ja nicht im Wettbewerb mit einer Bank oder mit irgendjemand. Aber das war natürlich juristisch ein raffinierter Schachzug, gegen einen Journalisten vorzugehen, gegen den man presserechtlich nichts ausrichten kann. Also bemühe ich das Strafrecht und beschuldige den einfach mal.
In der EU-Richtlinie sind eigentlich Ausnahmen für den Medienbereich vorgesehen.
Ausnahmen. A. Zur Ausübung des Rechts der freien Meinungsäußerung und der Informationsfreiheit gemäß der Charta, einschließlich der Achtung der Freiheit und der Pluralität der Medien. B. Zur Aufdeckung eines beruflichen oder sonstigen Fehlverhaltens oder einer illegalen Tätigkeit, sofern der Antragsgegner in der Absicht gehandelt hat, das allgemeine öffentliche Interesse zu schützen.
Genau diese Ausnahmeregelungen fehlten jedoch im Gesetzentwurf des Bundesjustizministeriums. Stattdessen hätten Unternehmen Journalisten schon allein deshalb anzeigen können, wenn diese über interne Dokumente berichten. Er sei entsetzt gewesen, sagt Oliver Schröm, dass ausgerechnet von einer Sozialdemokratin, der damaligen Bundesjustizministerin Katharina Barley, ein Gesetzentwurf vorgelegt wurde, der die Pressefreiheit eingeschränkt hätte.
Der Überbringer von schlechten Nachrichten wird geköpft. Und investigative Journalisten haben meistens schlechte Nachrichten. Und es ist ja dann nicht so, wenn wir publizieren, dass die Leute, über die wir berichten oder deren Machenschaften aufdecken, dass die Juhu schreien und uns zum Dank irgendwie einen Blumenstrauß schicken. Nein, die schicken uns Anwälte, die gegen uns und gegen die Geschichten vorgehen. Aber wir haben leider Gottes in Deutschland mittlerweile eine Gesetzgebung, insbesondere im Pressewesen, die uns extrem bedroht und behindert, weil es wahnsinnig teuer ist. Es gibt kaum eine Geschichte, wo nicht irgendein Medienanwalt aufschlägt und dann laufen schon die Kosten. Und als ich vor über 36 Jahren mit Journalismus anfing, da gab es, glaube ich, 3 oder 4 Medienrechtler in Deutschland. Heute gibt es Hundertschaften. Und es hat zur Folge, die gehen alle auf irgendwelche Publikationen und Geschichten los, egal ob es sinnvoll ist oder nicht. Und es entstehen Kosten und ich kenne viele Medien, die sich das nicht mehr leisten.
Manche Recherchen werden zum finanziellen Risiko. Denn Entscheidungen über Unterlassungsbegehren können Jahre dauern.
Weil gerade bei so Geschichten wie Cum-Ex oder Panama Papers, die haben es ja mit Multimillionären oder manchmal Milliardären zu tun, für die mal eine Viertelmillion nichts ist. Also da irgendwie mal ins Prozessrisiko zu gehen, einen Prozess loszutreten, selbst wissen, dass man eigentlich nicht im Recht ist, sondern dass das, was die Journalisten entdeckt haben, schon stimmt. Die jagen sie durch alle Instanzen bis nach Karlsruhe. Das geht über Jahre und kostet wahnsinnig viel Geld. Und wenn sie dann in 6 Jahren in Karlsruhe gewinnen, haben sie trotzdem einen satten 6-stelligen Betrag liegen lassen, wissen gar nicht, ob sie das Geld ansatzweise auch überhaupt noch zurückkriegen, weil vielleicht die Gegenpartei insolvent mittlerweile ist oder abgetaucht oder was auch immer.
Ich bin in einem Berliner Hotel mit dem Professor für Medienrecht der Technischen Universität Dortmund, Tobias Gostomczyk, verabredet. Wir wollen über verschiedene Formen der Bedrohungen von Journalistinnen und Whistleblowern sprechen.
2019 veröffentlichte er gemeinsam mit dem Journalisten Daniel Mossbrucker eine Studie zu präventiven Anwaltsstrategien gegenüber Medien, unterstützt von der Otto-Brenner-Stiftung und der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Welche Auswirkungen auf den Journalismus hat beispielsweise so ein Instrument wie das presserechtliche Informationsschreiben?
Presserechtliche Informationsschreiben sind natürlich ein Einschüchterungsversuch. Also es geht darum, ein Drohschreiben aufzusetzen, und so lautet ja auch der Titel der Studie: Wenn Sie das schreiben, verklage ich Sie. Und das ist der Kern dieser Schreiben. Also es wird angedroht, wenn man etwas Bestimmtes veröffentlicht, dann wird es anschließend rechtlich sanktioniert.
Die Autoren der Studie stellen jedoch fest, dass das presserechtliche Informationsschreiben bei investigativen Journalistinnen und Journalisten zumindest keinen großen Abschreckungseffekt hat.
Etwas anders sieht es allerdings aus im Boulevardjournalismus. Also ist mir das wert, dass mir schon angedroht wird, es könnte anschließend eine rechtliche Auseinandersetzung geben, diese Geschichte trotzdem zu bringen, auch wenn es anschließend teuer werden kann. Und da gibt es eben andere Abwägungen, und in dem Bereich sind presserechtliche Informationsschreiben auch einigermaßen erfolgreich.
Ja, das wird immer mal wieder gesagt, dass es einen Einschüchterungseffekt hat, dieses presserechtliche Informationsschreiben. Ich kann das nicht erkennen.
Christian Scherz ist einer der bekanntesten Anwälte für Medienrecht.
Das presserechtliche Informationsschreiben ist eins unserer Instrumente, und wir machen es insbesondere dann, wenn es eine Berichterstattung in einem Medium gibt, die rechtswidrig ist, zum Beispiel weil sie unwahr ist. Dann schreiben wir alle anderen deutschen Medien an und sagen, diese Berichterstattung ist rechtswidrig, wir bitten diese Sachen nicht zu übernehmen, um gerade auch eine Verbreitung im Netz zu verhindern. Und deswegen ist das presserechtliche Informationsschreiben ein von mir mitentwickeltes präventives Mittel, Persönlichkeitsrechte durchzusetzen und Persönlichkeitsrechtsverletzungen im Vorfeld zu verhindern.
Es ginge ihm darum, erklärt er mir, von vornherein unwahre Berichterstattung zu verhindern. Allerdings ist das Instrument des presserechtlichen Informationsschreibens auch unter Medienanwälten umstritten. Manche von ihnen fürchten, dass es zumindest auf investigative Journalistinnen und Journalisten eher motivierend als abschreckend wirkt.
Ich habe eine andere Erfahrung gemacht. Ich habe mit dem presserechtlichen Informationsschreiben sehr viele Berichterstattungen verhindert. Ich habe sehr viel Berichterstattung sehr viel weicher bekommen, weil natürlich dann sauberer lektoriert wird von den Juristen, als wenn man sich überhaupt nicht an die Medien gewandt hat im Vorfeld. Und in der Studie gibt es auch Justiziare, die sagen, wenn ein presserechtliches Informationsschreiben kommt, nehmen wir die Sache schon ernst und prüfen es juristisch nochmal genauer. Und das ist das Einzige, worum ich mit dem Infoschreiben bitte.
Nicht die Zunahme von juristischen Auseinandersetzungen seien eine Gefahr für die Pressefreiheit, meint Christian Scherz, sondern eher Quotendruck und Kostenminimierung. Wenig Zeit für Recherchen, zu geringe Honorare für freie Autorinnen und Autoren. Denn gut recherchierte Geschichten kosten Geld. Und wenn man diese nicht mehr anständig bezahlen würde, gehe es dem Qualitätsjournalismus an den Kragen. Und der Pressefreiheit schade es auch, wenn Medienhäuser Journalisten bei juristischen Auseinandersetzungen alleine lassen.
Naja, der freie Journalist hat immer das Problem, wenn er eine Geschichte macht für ein Medium und dann wird gegen diese Geschichte vorgegangen oder auch gegen ihn persönlich, ob dann der Verlag oder der Sender ihn davon freistellt, was Anwaltskosten und Prozesse angeht. Und wir hatten ja in den letzten Jahren Fälle, wo das die Medien nicht gemacht haben und die freien Journalisten mit der Geschichte alleingelassen haben. Das ist eine Entwicklung, die ist eindeutig. Wenn Sie dann damit rechnen, dass im Falle einer juristischen Auseinandersetzung Sie diese alleine führen müssen und auch die Kosten zu tragen haben, wird es sicherlich einen Chilling-Effekt geben, dass man vielleicht eher vorsichtiger ist bei solchen Geschichten. Und je mehr sich eben auch rumspricht, dass die Medienhäuser Journalisten, die frei arbeiten, für sie nicht immer unterstützen, ja, das kann eine Gefahr für die Pressefreiheit sein.
Allen Widrigkeiten zum Trotz steige dennoch das Niveau des investigativen Journalismus, meint Oliver Schröm. Aufwendige Recherchen könnten sich einzelne Journalisten zwar kaum noch leisten, aber die Zukunft des investigativen Journalismus liege ohnehin in der Zusammenarbeit von Redaktionen.
Als ich anfing, waren wir irgendwie froh, wenn man irgendwie mal eine Akte bekam und hat mit Post-it-Zettel gearbeitet. Heute bekommst du irgendwie einen Stick und da sind Giga oder gar Terabytes drauf. Das können Sie quasi als Einzelperson gar nicht bewerkstelligen, gar nicht verarbeiten. Aber heute haben Sie investigative Ressorts, die Leute sind entsprechend ausgebildet, haben die entsprechende Tools, Datenjournalisten. Also ist alles viel, viel professioneller. Also deshalb, warum Sie viele Redaktionen brauchen in Kooperation, und bei Cum-Ex Jetzt bin ich wohl Schwabe und wir können alles außer Hochdeutsch, aber ich kann auch kein Norwegisch, ich kann auch kein Schwedisch und ich kenne mich auch im Steuerrecht in Spanien nicht aus. Aber wenn Sie dann Cum-Ex international bearbeiten, sind natürlich solche Eigenschaften gefragt oder Fähigkeiten. Also es ist naheliegend, dass ich dann mit Kollegen vor Ort arbeite. Jemand, der Spanisch spricht oder in Spanien lebt, sich dort im Steuergesetz auskennt, genauso in Dänemark oder in der Schweiz oder sonst wo, also mit all den Partnern, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Also es ist jetzt keine Kür, da so zusammenzuarbeiten, sondern sogar Pflicht.
Das Verfahren der Hamburger Staatsanwaltschaft gegen Oliver Schröm wurde 2019 nach 423 Tagen eingestellt. Es bestehe kein hinreichender Tatverdacht, der eine weitere Ermittlung oder gar Anklage rechtfertige, teilte die Behörde mit. Daraufhin beendete auch die Zürcher Staatsanwaltschaft die Ermittlungen. Ich frage Oliver Schröm, wie er das wegsteckt, wenn er mit anderen zusammen einen Steuerraub aufdeckt, juristisch bedroht wird und politisch daraus kaum Konsequenzen gezogen werden.
Ich versuche das immer wegzuschieben, aber Sie haben mich natürlich jetzt wieder ins Hier und Jetzt gezerrt. Und dann ist es natürlich auch ein Stück weit deprimierend, aber Gott, es ist mein Job. Als investigativer Journalist ist man irgendwie auch ein bisschen Sisyphos. Man rollt den Stein hoch, den Berg, und weiß schon beim Hochrollen, kaum bin ich oben, wird das Ding wieder runterrollen und ich darf wieder von vorne anfangen. Aber ich habe es mir rausgesucht, es hat mich niemand gezwungen, diesen Job zu machen. Ich mache ihn gern und ich finde ihn wichtig. Und ich sehe jetzt auch, gerade mit Korrektiv haben wir jetzt binnen 8 Monaten 2 große internationale Kooperationen auf die Beine gestellt, die diese Mega-Steuerbetrügereien ans Tageslicht gezerrt haben. Und ich merke, wie sich die Diskussion verändert in Deutschland, auch auf europäischer Ebene. Bei Cum-Ex war das so, da wurde dann eine Resolution erlassen in Brüssel, zum Beispiel mit der Forderung, ein europäisches Steuer-FBI einzuführen. Aber was passiert, umsetzen müssen das die Nationalstaaten und die blockieren. Und wer blockiert vorneweg? Deutschland.
Auch die strafrechtliche Bedrohung für Journalistinnen und Journalisten durch den Gesetzentwurf zum Schutz von Geschäftsinteressen wurde gerade noch abgewendet. Letztlich wurde die Richtlinie im Bundestag so umgesetzt, wie es die Europäische Union den Mitgliedsländern auf den Weg gegeben hatte, erklärt Martin Rabanus, Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion für Kultur und Medien.
Weil es so formuliert war, dass ja ein Journalist, eine Journalistin, sich auf dem Klageweg immer wieder Recht holen könne dafür, dass die Veröffentlichung gemacht worden sei. So. In dem Moment, in dem sie die Journalistinnen und Journalisten in die Lage bringen, dass sie für ihr Recht erst durch den Instanzenweg sozusagen gehen müssen in der Gerichtsbarkeit, dann kann das, wenn alles optimal läuft, zum Schluss erfolgreich sein. Das kann aber auch nicht erfolgreich sein, wenn es nicht optimal läuft. Und vor allen Dingen ist es so, dass es wahnsinnig viel Zeit, Geld und Mühe kostet, das Recht einzuklagen. Und da haben wir uns im Parlament dann in ziemlich breiter Einmütigkeit darauf verständigt, eben diese Bereichsausnahme für journalistisches Arbeiten in das Gesetz reinzuschreiben und nicht darauf zu hoffen, dass vor Gericht schon alles gut geht.
Tobias Gostomczyk findet, für Hinweisgeber sei das vom Bundestag beschlossene Gesetz von 2018 zum Schutz von Geschäftsinteressen ein echter Fortschritt.
Zunächst muss man erstmal sehen, dass erstmals der Schutz von Whistleblowern gesetzlich verankert worden ist. Der ist die Kehrseite oder das Gegenstück zum Informantenschutz. Der Informantenschutz betrifft ja erstmal die Medien, dass wenn Informanten zu Medien kommen, dass Journalistinnen und Journalisten sagen können, wir sagen nicht, wer uns die Information weitergegeben hat. Das ist ein gewisser Schutz. Wenn aber Informanten trotzdem aufgeflogen sind, konnten die in der Vergangenheit doch relativ stark auch sanktioniert werden. Also da kann man aus dem Unternehmen entlassen werden, Verletzung von vertraglichen Pflichten. Und dann kann natürlich auch ein Straftatbestand auch noch mit betroffen sein, den es auch in der Vergangenheit schon gegeben hat, im Wettbewerbsrecht, nämlich dem Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen. Und hier soll es jetzt so sein, dass es einen bestimmten Bereich gibt, wo gesagt wird, wenn da Informationen weitergegeben werden, und zwar wenn es um Rechtsverstöße geht, dann kann es eben auch legitimiert sein, wenn man ein erhöhtes öffentliches Interesse hat.
Das sei zumindest ein Anfang zum Schutz von Whistleblowern, meint der Medienrechtler. Journalistinnen und Journalisten müssen sich nicht nur juristisch gegen Einschüchterung wehren. Hannover, 23. November 2019. Die NPD demonstriert mit etwa 120 Teilnehmern gegen namentlich genannte Journalisten, die kritisch über die rechte Szene berichten. Ihnen wird Rache angedroht. Ich schließe mich den Tausenden an, die in Hannover für die Pressefreiheit auf die Straße gehen. Die Polizei hatte die NPD-Demo verboten, doch das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg hob das Verbot wieder auf. Boris Pistorius, niedersächsischer Innenminister, ist empört.
Wollen wir es hinnehmen, wenn Rechtsextremisten durch unsere Stadt laufen, um ihre menschenverachtende Ideologie zu verbreiten? Nein. Wollen wir es hinnehmen, wenn sie Journalisten namentlich an den Pranger stellen, weil ihnen die Berichterstattung nicht passt? Nein. Wollen wir es hinnehmen, wenn sie Hass und Hetze verbreiten?
Nein.
Und wir dürfen das auch nicht zulassen, nicht heute und nicht morgen. Aber wir treten auch für etwas an. Für diese großartige Verfassung, die wir haben, in der unter anderem die Menschenrechte verankert sind, aber auch die Meinungs- und die Pressefreiheit. Ich möchte in keinem Land leben, wo Fox News und andere die Nachrichten- und Meinungslage bestimmen.
Auf der Kundgebung spricht auch der Journalist Andreas Speit von der Berliner Tageszeitung Taz.
Ich möchte gar kein Ranking beginnen, wann wer wo mal im Internet bedroht worden ist, wann wer wo von uns bei Recherchen geschlagen worden ist, wann wer wo mit dem Auto versucht worden ist, abzudrängen und. Tatsächlich ist es doch so, dass in den letzten Jahren durch die Debatten über die vermeintliche Lügenpresse, dass durch die Diskussionen der AfD wir eben eine Radikalisierung des gesamten Milieus erleben. Und da sind sie auch die geistigen Brandstifter, auch wenn sie immer sich als Opfer inszenieren. Obwohl wir bedroht werden, ich schon seit einigen Jahren Morddrohungen auch erhalten habe für die Taz-Berichterstattung, sind wir natürlich erst recht heute da erschienen, um zu zeigen, wir knicken nicht ein, wenn ihr uns nennt.
Auch die AfD hetzt gegen Journalistinnen. Vier Bundestagsabgeordnete der Rechtspartei richten im November 2019 einen Aufruf an Journalisten, sich bei ihnen zu melden, wenn sie Fake News, Manipulation und einseitige Berichterstattung satt hätten.
Liebe Mitarbeiter der Mainstream-Medien, sind Sie Journalist geworden, weil Ihnen die Wahrheit und die unabhängige Information der Bürger am Herzen liegen? Haben Sie die Nase voll von befristeten Verträgen und Stellenstreichungen? Wollen Sie wieder in den Spiegel schauen können, ohne dabei Georg Restle und Anja Reschke zu sehen? Dokumentieren Sie mit uns die schlimmsten Lügen und Manipulationen der Haltungsredaktionen und schicken Sie sie, garantiert anonym und komplett vertraulich, an diese E-Mail-Adresse. Sie werden sich danach besser fühlen.
Der freie Journalist David Janssen machte öffentlich, dass er nach dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke wiederholt Todesdrohungen erhalten habe. So schmierte eine rechtsextreme Gruppe mit dem Namen Adrenalin BS die Worte »Wir töten dich, Janssen« an die Haustür. Er wurde zeitweise unter Polizeischutz gestellt. Die Täter wurden bisher nicht gefunden.
Ja, natürlich steht man nicht nur selbst im Fokus der Neonazis, sondern betroffen sind Familie, Angehörige, Freunde. Aber auch in meinem Fall, wo mehrmals die Wohnungstür beschmiert war, natürlich auch die Nachbarn, die völlig außer sich sind. Ich sag mal, bisher waren das nur Drohungen, bisher waren das nur Schmierereien. Was kommt aber als nächstes? Das soll verunsichern, das soll Angst machen. Wir lassen uns nicht einschüchtern, wir lassen uns das nicht gefallen.
Mindestens 550 Journalistinnen und Journalisten wurden seit 2010 weltweit ermordet, stellt die Organisation Reporter ohne Grenzen fest. In Deutschland nehmen Morddrohungen, Androhungen von sexueller Gewalt und der Hass gegen Medienschaffende zu.
Margret Herbst, Joachim Wedler, Anonymous, Edward Snowden, Natalia Vassilieva, Rui Pinto, Anonymous, Julian Assange, Chelsea Manning, Martin Porwoll, Anonymous, Brigitte Heinisch.
Ich möchte Brigitte Heinisch kennenlernen. Die Pflegefachkraft hat sich vor Jahren gegen die Arbeitsbedingungen in ihrer Pflegeeinrichtung zur Wehr gesetzt. Mich interessiert, wie ihr Leben danach weitergegangen ist, welche Konsequenzen die Whistleblowerin zu tragen hatte, ob sie es wieder tun würde. Ich schreibe eine Mail an ihren Anwalt mit der Bitte, dass er mir den Kontakt zu ihr vermittelt. Brigitte Heinisch ruft mich an. Sie teilt mir mit, dass sie kein Interesse habe, mir ihre Geschichte zu erzählen, weil sie mit einigen Journalisten keine guten Erfahrungen gemacht habe. Oft hätten die Berichte nicht dem entsprochen, worüber geredet worden sei. Ich biete ihr an, uns erst einmal in einem Café zu treffen. Danach könne sie in aller Ruhe entscheiden, ob sie vielleicht doch für ein Interview bereit wäre oder auch nicht.
Wir kommen aus der DDR und ich lasse mir meinen Mund nicht verbieten. Und ich gedacht, na was für eine Heuchelei. Ja, also Demokratie lege ich nicht ab, wenn ich in Betrieb gehe. Geht überhaupt nicht. Ich meine, das darf man ja nicht vergessen, die Leute zahlen ja dafür viel Geld im Pflegeheim. Das ist ja nicht jetzt ein karitativer Akt, der hier stattfindet, sondern es sind ja Versicherungsleistungen.
Brigitte Heinisch arbeitete in einer Pflegeeinrichtung des Berliner Gesundheitskonzerns Vivantes, dessen alleiniger Anteilseigner das Land Berlin ist. Über ihre Arbeit sollte sie schweigen, auch wenn vieles im Argen lag. Lange hat die damals 43-Jährige versucht, die Probleme bei der Arbeit intern zu klären.
Wir waren zu zweit für ca. 45 Bewohner zuständig. Man arbeitet mit Menschen und wenn man dann Menschen vernachlässigen muss, weil man die Zeit nicht hat und entscheiden muss, wem hilft man jetzt und wem nicht, ist schon eine große Bürde, die einem auferlegt wird. Wir haben ja viel auch dann miteinander gesprochen im Team und uns dann entschlossen, gemeinsam eine Überlastungsanzeige zu schreiben. Ich hatte aber alles schriftlich. Ich hatte ja vom MDK, Medizinischer Dienst der Krankenkassen, ne? Die haben ja Begehungen gemacht 2003, 2004, 2006. Und jedes Mal waren Beanstandungen, zu wenig Personal, Übergriffigkeiten, Hygienemängel und.
Brigitte Heinisch wurde dreimal von Vivantes gekündigt. Erst wegen Krankheit, das zweite Mal wegen des Verdachts, sie habe ein Flugblatt initiiert. Die dritte Kündigung erhielt sie dann wegen eines Zeitungsartikels. Gegen jede Kündigung wehrte sie sich, sie bekam dabei Unterstützung von der Gewerkschaft. Die Presse berichtete. Für ihren Mut als Whistleblowerin wurde sie mit Preisen gewürdigt. Doch auf die Solidarität von Kolleginnen und Kollegen in der Pflegeeinrichtung konnte sie sich letztendlich nicht verlassen.
Ist ja nicht jeder Mensch so standhaft. Wenn du dann Kollegen hast, die noch ein Haus abzuzahlen haben, Familie haben, die sagen irgendwann, oh nein, wenn ich jetzt meine Arbeit verliere, dann bin ich weg.
Vor Gericht verlor Brigitte Heinisch. Die Richter gaben dem Gesundheitskonzern Recht und begründeten dies mit fehlender Loyalität zum Arbeitgeber. Es sei doch absurd, findet Brigitte Heinisch noch heute, dass die Interessen von Beschäftigten und Pflegebedürftigen keine Rolle spielten. Dann könne sich ja ein Unternehmen alles erlauben. Sie zog bis vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Dort wurde aber nur ihre Kündigung wegen des Verdachts einer Initiierung eines Flugblattes verhandelt.
Ich habe Recht bekommen und die ganze Sache wurde zurück ans Arbeitsgericht verwiesen. Und 2012 fand dann ein Wiederaufnahmeverfahren statt. Der Saal war rappelvoll und der Richter machte keinen Hehl draus, dass er hier einen Vergleich möchte. Also ich wollte ja, dass alle Kündigungen zurückgenommen werden, aber das wollte ja Vivantes nicht.
8 Jahre haben die juristischen Auseinandersetzungen gedauert, mit schmerzlichen Folgen für Brigitte Heinisch. Arbeitsplatzverlust, Krankenhaus, Nervenzusammenbruch, Frühverrentung. Am Ende hat der Gesundheitskonzern Vivantes die Kündigungen nicht zurückgenommen. Sie erhielt eine Entschädigung, immerhin 90.000 Euro brutto. Sie bereue nichts, versichert Brigitte Heinisch mir. Allerdings, heute würde sie den Vergleich nicht mehr annehmen, sagt sie. Denn die Kündigungen seien ihrer Meinung nach Unrecht gewesen und das dürfe man sich nun wirklich nicht gefallen lassen.
Der Whistleblower hat eine treue Pflicht gegenüber dem Arbeitgeber, die ihn dazu verpflichtet, über die Dinge, die er im Arbeitskontext erfährt, Stillschweigen zu bewahren. Das ist nicht nur im Arbeitsrecht so, das ist noch viel stärker im Beamtenrecht. Selbstverständlich macht das für den Whistleblower jede Meldung, sogar die interne Meldung, aber auch die Meldung an die Staatsanwaltschaft oder ganz zu schweigen von der öffentlichen Meldung, zu einem hohen Risiko. Und die Frage ist, ob man eine so strikte Regelung wirklich auf Dauer beibehalten will. Denn es setzt sich ja mehr und mehr die Einsicht durch, dass Whistleblowing in unser aller Interesse geschieht, zum wohlverstandenen Eigennutz der Gesellschaft.
Annegret Falter vom Whistleblower-Netzwerk.
Diese arbeitsvertragliche Nebenpflicht bedeutet für den Whistleblower, dass er in einen Loyalitätskonflikt gerät. Einerseits will er loyal sein, will loyal auch seinem Arbeitgeber gegenüber sein, will loyal den Kollegen gegenüber sein. Andererseits gibt es natürlich auch Werte, hohe Werte der Gesellschaft, wo er auch das Bedürfnis hat, sich als loyaler Bürger oder loyale Bürgerin der Gesellschaft zu zeigen. Und das wird ihm fast unmöglich gemacht.
Brigitte Heinisch ist kein Einzelfall. Whistleblower nehmen große persönliche Belastungen auf sich, selbst dann, wenn sie das Problem intern ihrem Arbeitgeber melden und damit nicht an die Presse gehen.
Und da gibt es hauptsächlich ausländische Studien im angelsächsischen Bereich. 85-90% der Arbeitnehmer wollen sich zuerst intern zu Wort melden. Das wird ihnen, wenn sie sich intern melden, aber trotzdem oft nicht gedankt. Auch da gibt es Studien, dass binnen eines Jahres die meisten der Whistleblower, die sich intern zu Wort gemeldet haben, das Unternehmen oder die Behörde verlassen. Oft mit vorgeschobenen Kündigungsgründen, oft mit anderen Gründen, aber sie machen sich dadurch jedenfalls nicht beliebter. Und dann gibt es natürlich noch eine ganze Reihe von inoffiziellen Sanktionsmöglichkeiten wie Mobbing und Versetzung. Und da ist auch die Skala nach oben offen.
Eine Welt ohne Whistleblower wäre eine dümmere Welt und eine Welt mit mehr Korrumpiertheit und Kriminalität. In den letzten Jahren wurden die großen Skandale in aller Regel nicht von den Aufsichtsbehörden, sondern durch Medien in Zusammenarbeit mit Whistleblowern aufgedeckt.
Sven Giegold, grüner Europaabgeordneter.
Denken Sie an die großen Steuerskandale, wie Antoine Deltour mit LuxLeaks uns geholfen hat, genauso den Skandal um die Dieselabgaswerte. Die Liste ist lange fortzusetzen. Whistleblower verdienen unsere Anerkennung für all das, was sie geleistet haben.
Am 7. Oktober 2019 verabschiedeten die Justizministerinnen und Justizminister der Europäischen Union die EU-Richtlinie zum Whistleblower-Schutz. Sie soll Hinweisgeberinnen in Europa weitreichender schützen als bisher. Die Verhandlungen darüber dauerten sehr lange.
Das EU-Recht sah erst vor, dass geschützt ist, nur wer erst den internen Meldeweg beschritten hat. Und wenn das gescheitert ist, erst dann konnte man sich an die Aufsichtsbehörden und erst dann an die Öffentlichkeit wenden. Und jeder, der anders vorging, bekam keinen Schutz. Das war vor allem auch eine Position der deutschen Bundesregierung und von Katharina Barley, die das mit Werbe verfochten hat. Wir haben es als Europaparlament geschafft, das aufzubrechen. Jetzt ist auch geschützt, wer sich an die Aufsichtsbehörden wendet. Die Vorschrift intern ist eine Soll-Vorschrift, ist keine Muss-Vorschrift mehr. Und wenn die Behörden nicht funktionieren oder wenn es Hinweise darauf gibt, dass sie etwa verstrickt sind in bestimmte Skandale oder wenn Gefahr im Verzug ist, kann auch direkt der Weg an die Öffentlichkeit genommen werden.
Das sei ein vorläufiger Sieg der Zivilgesellschaft, sagt Annegret Falter vom Whistleblower-Netzwerk. Ich frage Sie, wie sich das für Hinweisgeberinnen auswirken werde und ob sich nicht nur Unternehmen, sondern auch Behörden an die künftigen Regelungen zum Schutz von Whistleblowern halten müssten.
Erstens gibt es, und das ist das Wichtigste, offiziell keine Sanktionen mehr. Keine Sanktionen, wenn man intern sich zu Wort meldet und auch gleichermaßen geschützt ist die externe Meldung, und das ist neu. Sanktionen heißt, also alle Arten von Sanktionen bei Arbeitnehmern sind das arbeitsrechtliche Sanktionen bis hin zur Kündigung. Extern meint, wenn ein Whistleblower sich an eine zuständige Behörde wendet, zum Beispiel die Staatsanwaltschaft oder eine noch zu schaffende Behörde. Dann ist sicherlich wichtig, dass in Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern oder einem Umsatz von über 10 Millionen Euro obligatorisch Hinweisgebersysteme eingeführt werden müssen, mit der Möglichkeit der internen Meldung. Und wichtig ist auch noch, dass die Richtlinie das Beamtenrecht einbezogen hat, also den gesamten öffentlichen Dienst. Das ist sicherlich ein großer Schritt vorwärts.
In der EU-Richtlinie zum Schutz von Whistleblowern heißt es, ein Hinweisgeber könne sich direkt an die Öffentlichkeit wenden, wenn eine unmittelbare oder offenkundige Gefährdung des öffentlichen Interesses vorliegt. Ist die Gefahr denn groß, dass in der nationalen Gesetzgebung das Anliegen des Europäischen Parlaments wieder verwässert wird?
Ein Risiko besteht immer, weil was ist eine Gefährdung? Das ist ja was relativ rasch folgen muss. Und was ist das öffentliche Interesse? Und ist das wirklich unmittelbar? Wie soll ein Whistleblower, wie sollen die wissen, dass das eine unmittelbare oder offenkundige Gefährdung des öffentlichen Interesses ist? Da liegt wirklich der Teufel im Detail.
Ja, Nietzsche.
Ich besuche Marie von Kuck. Im vergangenen Jahr wurde ihr Radio-Feature Täter in Uniform, Polizeigewalt in Deutschland ausgestrahlt. In der Sendung schilderte sie die Verzweiflung der Polizeiopfer, ihre Demütigungen durch die Justiz, die Verantwortungslosigkeit von Polizisten. Vor der Veröffentlichung des Features war Marie von Kuck unruhig, nervös, hatte Angst.
Wenn man gegen die Polizei kritisch loszieht, kann man dann die Polizei rufen, wenn man bedroht wird? Ich weiß es nicht, wenn da jetzt jemand vor der Tür stünde oder so. Also mich in Straftaten, in Konflikte, in Menschenrechtsverbrechen hineinzuhängen, das macht immer auch Angst, weil das unglaubliche Anschuldigungen sind. Also bei der Polizeigeschichte sind Menschen zu Tode gekommen und zerstört worden und da gibt es Täter. Ja, das sind wahnsinnige Konflikte und das ist natürlich irre schwer, das alleine zu tragen.
Die Recherche war heikel, brauchte ihre Zeit. Vor allem musste Marie von Kuck Vertrauen zu ihren Gesprächspartnern aufbauen, deren Leben durch Polizeigewalt aus den Fugen geraten war.
Das ist ein Feature, das ohne Whistleblowing nicht funktioniert hätte. Das ist ein Feature, wo auch die Opfer der Polizeigewalt also 15 Mal über ihren Schatten springen mussten, weil sie ganz große Angst vor der Polizeiverfolgung hatten, die ihnen auch schon zugestoßen war. Und das sind alles so Sachen, die keiner glaubt. Also die können sich auch ganz schlecht Solidarität suchen und sagen, ich werde von Polizisten verfolgt, man hält sie für irre. Ja, das glaubt man nicht in Deutschland. Und sich in solche Konflikte reinzuhängen, diese Angst steckt dann an, ja.
Marie von Kuck hatte für die Sendung Kontakt zu einem Polizisten, der die Gewalt innerhalb der Polizei nicht mehr aushielt. Er wollte ihr davon erzählen. Die Journalistin hatte viele Befürchtungen, bevor sie sich in den Zug setzte, um zu ihm zu fahren.
Bin ich sicher? Ist mein Gesprächspartner sicher? Also treffe ich wirklich einen Whistleblower oder nur jemanden, der sich als solcher ausgegeben hat und mir jetzt richtig eine reingeigt? Wir haben halt die üblichen Kommunikationswege möglichst gemieden. Und ich habe halt vorher Freunden und Kollegen Bescheid gesagt, wann und wo ich bin und wann sie Alarm schlagen sollen, wenn ich mich nicht zurückmelde oder so. Aber schon allein sowas zu machen, zeigt, in welcher Stimmungslage und Situation man sich in dem Moment befindet. Ja.
Und dann traf sie ihren Informanten.
Also jemanden vor mir sitzen zu haben, der wirklich schwitzt vor Angst. Und nicht vor mir, sondern vor dem, was er da tut. Diese große Angst, von einem Angestellten einer Staatsbehörde, die hat mich persönlich erstaunt und gewundert. Das war wirklich auch ein Schlüsselerlebnis, das zu erleben. Und natürlich habe ich ihn gefragt, warum er das macht, obwohl er das Risiko kennt. Und die Antwort war, dass der vollständig verzweifelt war. Also ein anderer hätte sich vielleicht in seiner Lage das Leben genommen. Und er riskiert es. Den beruflichen und sozialen Tod. Und nein, er war nicht sicher, dass das was nützt. Er hat sehr vieles vorher versucht. Er hatte sich weitergebildet und gehofft, in anderen Abteilungen oder Dienstgruppen wäre es anders. In höheren Dienstgraden wäre es anders. In einer höheren Bildungsebene wäre es anders. In der Leitungsebene wäre es anders. Und es hatte alles nicht geklappt. Das war der Grund, weshalb er geredet hat. Der konnte nicht mehr.
Quellen zu schützen sei gar nicht so einfach, findet die Autorin. Das war bei dem Feature zur Polizeigewalt ihre größte Sorge.
Und jetzt muss ich ihn noch vor sich schützen, weil ich weiß nicht, wie ich damit leben soll, wenn der durch meine Veröffentlichung auffliegt und dann seine ganze Familie und berufliche Existenz zerstört ist und er womöglich angezeigt wird. Es ist ja bei der Polizei so, dass da Whistleblower auch angezeigt wurden schon in der Vergangenheit. weil sie nach Beamtenrecht nicht sprechen dürfen.
Im September 2019 veröffentlichte die Bochumer Ruhr-Universität einen Zwischenbericht zur größten Polizeigewaltstudie in Deutschland. Nur 9% der Befragten haben Anzeige erstattet. Die meisten glaubten, gegen Polizeibeamte keine Chance zu haben. Sie fürchteten auch negative Konsequenzen durch die Polizei, wie zum Beispiel Gegenanzeigen. Martin Hernkind war 38 Jahre lang Polizist. Nun ist er Dozent für Kriminologie an der Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung in Altenholz bei Kiel.
Wir haben aus einem schon älteren Polizeiskandal in Hamburg eine Aussage eines dort damals leitenden Staatsanwaltes, der gesagt hat, das Aussageverhalten der dort involvierten Polizisten erinnere ihn an das Aussageverhalten im Bereich der organisierten Kriminalität. Das heißt, es gibt eine Omerta, eine Schweigeverpflichtung, der sich niemand mehr entziehen kann.
Wenn es zu Verfahren wegen körperlicher Gewaltanwendung von Polizisten kam, wurden 93% aller Verfahren eingestellt. So das Zwischenergebnis der Bochumer Polizeigewaltstudie. Ich erinnere Martin Hernkind an den Tod von Uri Jalloh in einer Polizeidienststelle in Dessau und frage ihn, ob es eine Art Beißhemmung von Staatsanwaltschaften gäbe, wenn sie gegen Polizisten ermittelten.
Professor Singelstein von der Universität Bochum hat zur Anklageerhebung oder zum Verhalten der Staatsanwaltschaft in Polizeiverfahren geforscht und sieht eine institutionelle Nähe zwischen Polizei und Staatsanwaltschaft, denn die Staatsanwaltschaft ist in all ihrer Arbeit auf die Polizei angewiesen. Sie haben den Fall Uri Jalloh als Beispiel genannt. Da geht es um nicht weniger als einen Todesfall und um nicht weniger als den Vorwurf, dass möglicherweise die Polizei in diese Tötung verwickelt war. Oder jedenfalls ein Menschen, der im Gewahrsam ist, kommt zu Tode und die Polizei kann nicht erklären, warum. Und das ist eine Stufe von Fehler oder von Dingen, da ist man immer geneigt, das zu vertuschen, natürlich.
Martin Hernkind erwähnt in diesem Zusammenhang auch die mutmaßliche Misshandlung eines Asylbewerbers in der Bundespolizeiwache im Mai 2015 in Hannover. Zwei Polizisten hatten damals die Courage, den Kollegen anzuzeigen.
Es wurden mit dem Smartphone Aufnahmen gemacht, wie er am Boden lag. Man sieht in den Filmaufnahmen mehrere Polizeistiefel. Der mutmaßliche damalige Täter rühmte sich über soziale Medien, dass er den Asylbewerber dort misshandelt hat. Und das hat zwei Kollegen veranlasst, Anzeige zu erstatten. Und unterm Strich ist bei diesem Verfahren nichts rausgekommen, aber die beiden Kollegen sind unter einem ganz erheblichen Druck gekommen.
Kollegen anzuzeigen, wenn sie sich etwas im Dienst zu Schulden kommen lassen, wird für Polizisten danach ein Horrortrip. Martin Hernkind hat mit 80 bis 90 Whistleblowern bei der Polizei über ihre Erfahrungen gesprochen.
Einer ist herzkrank geworden, auch letztendlich aus dem Beruf ausgeschieden. Ein Interviewpartner hat gekündigt bei der Polizei, ist jetzt Rechtsanwalt. Es gibt Leute, die das über einen längeren Zeitraum dann irgendwann verarbeitet haben mit Psychotherapien, die in andere Dienstbezirke dann sich versetzt haben lassen und dann ja wieder zurückgefunden haben in den Beruf. Aber es gibt nicht wenige Fälle von Leuten, insbesondere bei jungen Leuten, dann, die in die Kündigung getrieben wurden, die den Polizeiberuf verlassen haben. Es gibt einen Beamten, den ich interviewt habe, der in einem Sammelverfahren vom Richter gefragt wurde, würden Sie das denn nochmal machen, also Kollegen anzeigen? Nein, und ich würde jedem Kollegen raten, das Maul zu halten.
Auch die EU-Richtlinie zum Schutz von Whistleblowern, die spätestens 2021 von der Bundesregierung umgesetzt werden muss, werde daran kaum etwas ändern, meint Martin Hernkind. Der informelle Druck, zum Beispiel die Furcht vor Mobbing, führe dazu, dass Polizeibeamte wegsehen würden. Im Übrigen seien sie schon heute verpflichtet, sagt Hernkind, bei Kenntnis von Straftaten durch Vorgesetzte oder Kolleginnen und Kollegen diese anzuzeigen. Wenn sie darauf verzichten würden, wäre dies selbst eine Straftat, nämlich Strafvereitelung im Amt. Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein hätten Polizeibeauftragte. In diesen Bundesländern, erklärt der Kriminologe, könnten sich Polizistinnen und Polizisten schon heute am Dienstweg vorbei offenbaren. Aber ob das jemand tue? Martin Herrnkind erinnert sich an seinen Anfang als junger Polizist im Streifendienst. Seine Erfahrungen führten dazu, dass er sich der Menschenrechtsorganisation Amnesty International angeschlossen hat.
Als insbesondere junger Polizist im Streifendienst habe ich ja Einsätze miterleben müssen, die in der Nachbetrachtung aber schon während des Einsatzes für mich nicht regelkonform liefen. Ich habe damals als junger Polizist keine andere Möglichkeit gesehen, als mich Organisationen anzuschließen, denn diese sogenannten formellen Wege, die hätte ich damals nicht ausgehalten. Also sprich, jetzt Anzeige gegen Kollegen zu erstatten, das war zum damaligen Zeitpunkt völlig undenkbar. Das wäre das Ende des Berufs gewesen.
Oliver Schröm hat zusammen mit anderen Journalisten den größten Steuerraub Europas aufgedeckt. Er sieht Verbesserungen des Informantenschutzes durch die neue EU-Richtlinie. Doch er ist misstrauisch gegenüber dem Bundesjustizministerium. Deshalb fordert er Journalistinnen und Journalisten auf, genau zu beobachten, wie die deutsche Bundesregierung die EU-Richtlinie zum Informantenschutz umsetzen will.
Die Richtlinie wäre auch für uns investigative Journalisten ganz entscheidend, weil sie unsere Informanten mehr schützt. Whistleblower ist jetzt so immer ein großer Begriff. Alle denken an Edward Snowden oder Chelsea Manning, aber letztendlich geht es ja um Informanten, um Quellen. Wir hatten letztes Jahr exakt die Situation, da ging es auch um die Umsetzung einer EU-Richtlinie, und zwar zum Schutz von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen. Dieser Gesetzesentwurf, der war löchrig wie ein Schweizer Käse. Und wir haben da vehement drüber berichtet, und auf der Zielgeraden ist es dann auch alles korrigiert worden. Aber es war der Versuch da, das so klamm und heimlich so durchzupauken. Und da muss man jetzt bei dem Whistleblower-Gesetz echt aufpassen und es eng begleiten.
Aufklärer unter Verdacht. Was Whistleblowern und investigativen Journalistinnen droht. Ein Feature von Charlie Kowalczyk. Es sprachen Volker Risch und Sigrid Burkholder. Ton und Technik Wolfgang Rixius und Katrin Fidora. Regie Thomas Wolferts, Redaktion Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2020.